Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen fortfahren mit der Betrachtung des ersten Kapitels des Epheserbriefes, den Versen 15 bis 17. Ich lese uns den Text vor. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Nachdem der Apostel Paulus am Anfang seines Briefes in den Versen 1 bis 12 in einem Lobpreis Gottes den Christen in Ephesus die geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern in Christus vor Augen geführt hat und sie betreffs ihrer von Gott dem Vater festgelegten Erwählung vor Grundlegung der Welt sowie in ihrer Vorherbestimmung zur Sohnschaft sie unterwiesen hat, schreibt er in Vers 13 und 14: In ihm, Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Christi ist, wie ein Bruder schrieb, die Gesamtheit seiner Vollkommenheit, seine Heiligkeit und seine Liebe, seine Gerechtigkeit und seine Gnade, seine Weisheit und seine Macht, seine Freundlichkeit und seine Treue, all seine Wesensheiten erstrahlen hell durch alles, was er tut. Ein Zitat von Benedikt Peters. Der Heilige Geist, welcher auf die versammelten Apostel und die anwesenden Frauen in Jerusalem an Schavuot, am Pfingstmorgen, herniederkam und sie alle dauerhaft erfüllte, wird allen Gläubigen in Christo als Unterpfand ihres Erbes zuteil und befähigt uns zu einem heiligen Wandel in Christo, unserem Stellvertreter, zur Ehre Gottes des Vaters. Kommen wir nun zu den Versen 15 bis 17. Nachdem der Apostel Paulus in den ersten 14 Versen des ersten Kapitels des Briefes das Handeln Gottes an den in Christo Erwählten aus dem Volk Israel und den Nationen beschrieben hat, lesen wir in Vers 15: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Der Glaube der Christen zu Ephesus an den Herrn Jesus sowie ihre Liebe zu allen Heiligen bewegte Paulus zur Danksagung gegenüber Gott dem Vater sowie auch zu folgender Fürbitte in Vers 17, wo es heißt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ursache ihres Glaubens und der Liebe zu allen Heiligen war erstens der göttliche Ratschluss des himmlischen Vaters, zweitens das Werk des Sohnes sowie drittens das Werk des Heiligen Geistes. Alsdann betet Paulus um Erkenntnis für die Gläubigen. Dazu noch einmal ein Zitat von Bruder Peters zu den Versen 15 bis 17. Das folgende Gebet des Apostels schließt sich organisch an die Darlegung der Wege und Werke Gottes an. Im Gebet eignet sich der Christ an, was Gott ihm bereitet und verheißen hat. Jedes Gebet des Glaubens setzt Belehrung voraus. Zuerst muss uns Gott sagen, wer er ist und was er will. Dann können wir darum bitten, dass er entsprechend handeln, dass sein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. So auch im Vater unser, Matthäus 6,11. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die biblische Lehre des Alten Testamentes über Gott und seinen Ratschluss sowie des Neuen Testamentes mit all seinen Verheißungen für die Gläubigen ist also die Grundlage für unsere Gebete im Geiste. Lasst uns nun einmal hören, wie der Apostel Paulus durch Gottes Führung auf seiner dritten Missionsreise nach Ephesus kam. Ich lese dazu aus der Apostelgeschichte Kapitel 19 die Verse 1 bis 20 und 23 bis 40 und Vers 1 aus Kapitel 20. Das ist jetzt ein etwas längerer Abschnitt. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Paulus ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters, Kephas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Viele aber von denen, die vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach: Nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Er sandte aber 2 von denen, die ihm halfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien, und er selbst verweilte eine Zeit lang in Asien. Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerkern nicht geringen Erwerb. Und nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeitern versammelt hatte, sprach er: Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Als sie aber das hörten, wurden sie voll Wut und schrien und sagten: Groß ist die Artemis der Epheser. Und die Stadt geriet in Verwirrung, und sie stürmten einmütig nach dem Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es nicht zu. Und auch einige von den Asiarchen, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht nach dem Theater zu begeben. Die einen nun schrien dies, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Aus der Volksmenge heraus verständigte man den Alexander, den die Juden vorschoben. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber erkannten, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus aller Mund und sie schrien etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis der Epheser. Als aber der Stadtschreiber die Volksmenge beruhigt hatte, spricht er: Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wüsste, dass die Stadt der Epheser eine Tempelpflegerin der großen Artemis und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dies unbestreitbar ist, so geziemt es euch, ruhig zu sein und nichts Übereiltes zu tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind noch unsere Göttin lästern. Wenn nun Demetrius und die Kunsthandwerker mit ihm gegen jemand eine Sache haben, so werden Gerichtstage gehalten und es sind Statthalter da. Mögen sie einander verklagen. Wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir sind auch in Gefahr, wegen des heutigen Aufruhrs angeklagt zu werden, da es keine Ursache gibt, weswegen wir uns über diesen Auflauf werden verantworten können. Und als er dies gesagt hatte, entließ er die Versammlung. Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und ermahnte sie, und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Anhand dieses ausführlichen Berichtes des Lukas über den 2-jährigen Aufenthalt des Apostels in Ephesus erkennen wir das gewaltige Werk Gottes durch seinen Knecht Paulus. Die neu bekehrten Gläubigen zu Ephesus erlebten unmittelbar die große Freude an der Vergebung ihrer Sünden, aber auch, welche Konsequenzen das Christsein in dieser Welt mit sich brachte. Hören wir noch auf des Apostels letzte Worte an die Ältesten der Gemeinde. Ich lese dazu aus Apostelgeschichte Kapitel 20 ab Vers 17 bis Kapitel 21 Vers 1. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber lautes Weinen bei allen. Und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn zärtlich. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie geleiteten ihn aber zu dem Schiff. Als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geraden Laufs nach Kos, am folgenden Tag aber nach Rhodos und von da nach Patara. Den 2-jährigen Aufenthalt des Paulus in Ephesus während seiner 3. Missionsreise datiert man auf die Jahre 54 bis 57 nach Christus. Circa 61 bis 63 nach Christus, also circa 4 Jahre später, als Paulus diesen Brief aus dem Hausarrest in Rom verfasste, dankt er Gott dem Vater für die Gläubigen in der dortigen Gemeinde. Denn er hatte von ihrem Glauben an den Herrn Jesus Christus und ihre Liebe zu allen Heiligen gehört. Er darf nun von den Früchten seines Dienstes im Herrn erfahren. Und dies führt ihn unter der Leitung des Heiligen Geistes als erstes zum Lob und Dank dem Vater gegenüber und dann zur Fürbitte für die Heiligen in Christo. Wir unterscheiden hier die in Vers 15 und 16 ausgesprochene Danksagung an Gott, den Vater, von der Fürbitte für die Gläubigen in Vers 17, welche da lautet, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Betrachten wir zuerst die Danksagung des Paulus. Jene Danksagung bezieht sich auf die in Vers 3 bis 14 dargelegten Aussagen. Es ist eine innerliche, herzensfreudige Dankbarkeit des Apostels über jede gläubige Seele, welche in das Reich Gottes berufen wurde. Hören wir ein weiteres Zitat von Benedikt. Gebet für die Geschwister ist mithin Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Und es ist Beweis meiner Liebe zu den Geschwistern. Liebe ich sie? Danke ich für sie und bete für sie. Dazu noch einige Bibelstellen. In Römer 1, Vers 8 lesen wir von Paulus: Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Im 1. Korintherbrief schreibt er in Kapitel 1, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist. Welch ein Gebet! Bedenken wir alle der Probleme, die der Apostel Paulus mit dieser Gemeinde hatte. Erkennen wir die Langmut Gottes auch mit uns. Und im Philipperbrief, Kapitel 1, 3, lesen wir: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und zuletzt, in 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander zunimmt, sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Ihr Lieben, fragen wir uns, wie steht es mit unserem Gebetsleben? Danken wir täglich für alle Brüder und Schwestern in der Gemeinde und darüber hinaus? Und wächst unsere Liebe zueinander bzw. untereinander? Und drängt uns wiederum die Liebe zum Nächsten zu intensiverem Gebet? Der Apostel Paulus ist der von Gott erwählte Lehrer der Nationen, somit auch unser Lehrer. Lasst uns nachfolgen in dem, was Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus ans Herz legte, wie es in 2. Timotheus 3, Vers 10 heißt, wo geschrieben ist, du aber hast dir zur Richtschnur genommen oder du aber bist nachgefolgt meiner Lehre und Lebensführung, mein Streben, meinem Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld. Deshalb, ihr Lieben, wo es nötig ist, lasst uns umkehren. Luther sagt, oder sagte, unser Leben ist eine beständige Buße. Nun besteht natürlich die Gefahr, dass jemand denkt, was ich gerade gehört habe, heißt ja, ich muss nun mehr beten. Und je mehr ich bete, auch zeitlich gesehen, desto mehr tue ich gut und sammle Punkte im Himmel. Irrtum. Möchte ich ihm oder ihr zurufen. Ein Gebetsleben, wie wir es bei Paulus und Timotheus sehen, ist immer die Frucht der Glaubensgerechtigkeit, ist immer das Gnadenwerk Gottes an unserer Seele auf der Grundlage der Erlösung durch das Blut Jesu Christi, welches uns gereinigt hat von allen Sünden und unserer Schuld. Es sind die Früchte der Gerechtigkeit Christi, die uns aus Gnaden zuteil geworden sind, die er erlangte durch die Erfüllung aller Gebote Gottes und seines stellvertretenden Todes am Kreuz von Golgatha für uns Sünder. Alles Heil, alle Gerechtigkeit ist uns schon in und durch unseren Herrn Jesus Christus zuteil geworden und wird uns zugerechnet. In und durch ihn sind wir bereits vollkommen gerechtfertigt und in alle Ewigkeit mit dem Vater versöhnt. Es ist vollbracht, waren die letzten Worte Christi am Kreuz. Unsere Gebete sind dann immer Früchte der Glaubensgerechtigkeit. Denn wir haben bereits alles in Christus. Unser Heil ist, wie ein Bruder früher oft uns lehrte, unser Heil ist außerhalb von uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst uns das nie aus den Augen verlieren. Der von Gott geschenkte Glaube an das Evangelium beruht in Christi Gerechtigkeit und ruht auf dem, was er vollbracht hat und nicht in dem, was wir meinen, in vermeintlicher Selbstgerechtigkeit Gott gegenüber erwirtschaften zu müssen oder zu können. Kommen wir zum Schluss. Der Liederdichter schreibt: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist unser Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Darum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben wie im Tod allein auf Jesu Wunden rot. Und würd ich durch des Herrn Verdienst auch noch so treu in seinem Dienst, gewönn den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab. So will ich, wenn ich zu ihm komm, nicht denken mehr an Gut und Fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wär. Du Ehrenkönig, Jesu Christ, des Vaters einiger Sohn du bist, erbarme dich der ganzen Welt und segne, was sich zu dir hält. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken in Jesu Namen für dein Wort in dieser Morgenstunde, was uns durch Paulus und seinen lieben Schüler Timotheus vor Augen führt, was dir wohlgefällig ist, was das Beten angeht füreinander. Und wir bitten dich, Herr, du weißt, dass wir in unserem Gebetsleben vielleicht nicht so gewandelt sind, wie es dir wirklich wohlgefällig ist. Und wir bitten dich, erbarme dich über uns, Herr, und vergib uns, wo wir lau und ja, nicht in deinem Sinne gewandelt sind in diesen Dingen. Erbarme dich über uns und hilf, dass wir nun, so es dir gefällt, in deiner Kraft und immer wieder durch die Erinnerung des Heiligen Geistes den Weg gehen, der dich verherrlicht, auch im Gebet täglich, so wie es dir gefällt. Hab Dank dafür. Herr, wir bitten dich für unsere Alten, die nicht mehr unter uns sein können, um dein Erbarmen, dass auch sie in dieser Morgenstunde und darüber hinaus in ihrem Alter erquickt werden dürfen, am inneren und äußeren Menschen durch den Heiligen Geist. Und das bitten wir dich auch für alle unsere Geschwister, die in der Verfolgung stehen weltweit, dass du dich auch über sie auch an diesem Morgen wieder erbarmen mögest. Herr, gedenke an deine Kinder, unsere Brüder und Schwestern in Israel, die im Kriege sich befinden, und an die Geschwister, die im ganzen Nahen Osten in Kriegen und Konflikten verwickelt sind. Erbarme dich auch über sie, Herr, auch in den kommenden Tagen und Wochen. Und tu ihnen wohl, Herr. Schenk ihnen die Zusatzkraft, die sie brauchen, aus der Höhe durch den Heiligen Geist. Gedenke unserer Kinder, Herr, und behüte sie, auch die, die auf Reisen sind oder auf dem Rückweg sind, bewahre in deiner Gnade. Und gehe nun mit uns in die neue Woche, Herr. Halte deine schützenden Hände über uns und lass uns als deine Zeugen in der Kraft des Heiligen Geistes, ja, Licht und Salz sein in dieser Welt, damit dein Name, Vater im Himmel, verherrlicht wird. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.